HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Tag.
Mit einem Kuss vor der Haustür fing's an.
France's President Emmanuel Macron greeted President Donald Trump with a French peck on the cheek.
Wir checken Antigenstrukturen ab.
Das heißt also, wenn man sich küsst und eine Emotion spürt, sind es eigentlich elektromagnetische Abstoßungskräfte.
Rote Lippen soll man küssen.
Also auch die Lippen, wie die Hände tun, derweil mein Mund dir nimmt, was er erfleht.
Ihr küsst recht nach der Kunst.
Wir sollen uns küssen.
Du, Caro.
Also gut.
Was jetzt?
Immer die Zahnbürste dabei. Bei einer Kussszene, das finde ich, gehört dazu. Also man will ja nicht, auch da wird auch am Abend vorher halt kein Knoblauch gegessen oder so. Stell dir mal vor, einer riecht so.
Küssen verboten, küssen verboten.
Dori, so sie.
Ja?
Kannst du mir einen Gefallen tun?
Aber gerne, mein lieber Föhn.
Küss mich. Ich bin ein verwunschener Königssohn.
Keiner, der mich je gesehen hat, hätte das geglaubt. Küssen ist bei mir nicht erlaubt.
Was für ein Lippenbekenntnis. Da denkt Donald Trump mal ausnahmsweise an nichts Böses und schon haucht ihm sein französischer Kollege Emmanuel Macron einen Kuss auf die Wange. Was war das nun? Eine Geste der Entspannung, der Entkrampfung, der Entwaffnung? Eines ist klar, wer küsst, geht in die Offensive. Und wer öffentlich küsst, kann sicher sein, dass auch die Ungeküssten davon wach werden. Denn was verrät wohl mehr über die Nähe oder Distanz zweier Menschen als die Neigung oder Abneigung, einander zu küssen? Gerade auch der Stand diplomatischer Beziehungen lässt sich mittlerweile an den Lippen ablesen. Denn küssen kann ein Affront sein. Und nicht küssen auch. Ob leidenschaftlich oder ekelhaft, heimtückisch oder liebevoll, tödlich oder elektrisierend, ob Judaskuss oder Bussi, was wären wir, ach, ohne den Kuss. Kiss me, stupid. Der Kuss, unsere schärfste Waffe. So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur.
Hast du die Lippen mir wund geküsst, so küsse sie wieder heil. Und wenn du bis Abend nicht fertig bist, so hat es auch keine Eil. Du hast ja noch die ganze Nacht, du Herzallerliebste mein. Man kann in solch einer ganzen Nacht viel küssen und selig sein.
So dichtete Heinrich Heine, der lange genug in Frankreich gelebt hat, um zu wissen, wie Küssen auf Französisch geht. Und auch unsere Frankreich-Korrespondentin Barbara Kostolnik macht sich ihren landeskundlichen Vers auf die Kussoffensive des Monsieur Macron.
Echte Franzosen kennen keine Scheu, wenn es ums Küssen geht. Und ihr Präsident macht da keine Ausnahme. Nicht im Inland und nicht im Ausland. Das weiß seit neuestem auch der US-amerikanische Präsident Donald Trump, berüchtigt für seine nicht enden wollenden virilen Handshakes. Geschickt setzte Macron dem Trumpschen Händedruck bei seiner Ankunft in Washington ein Küsschen links, ein Küsschen rechts entgegen, klassisch französisch ausgekontert. Trump, das konnte man seinem Gesichtsausdruck entnehmen, kam das Küsschen auf jeden Fall komisch vor. Zumal der US-Präsident in dieser Hinsicht mutmaßlich lieber selbst aktiv wird, als einfach so überfallen zu werden, noch dazu von einem Mann und sei es auch vom jugendlich charmanten Monsieur Macron. Aber la bise, wie die französische Variante des Wangenkusses genannt wird, ist ja viel mehr als ein Kuss. Es ist ein Freundschaftsbeweis. Wen man nicht kennt, den küsst man nicht. Insofern kann sich Donald Trump ziemlich sicher sein, gemessen an der Zahl der Bise, die Emmanuel Macron seinem amerikanischen Counterpart anlässlich des Staatsbesuchs sehr öffentlichkeitswirksam angedeihen lässt, wird er sehr gemocht. Kein Schaden für Macron. Loyalität geht Trump bekanntlich über alles. Und so kann man mit kleinen Küsschen große Politik gestalten. Woher kommt nun dieses urfranzösische Bedürfnis des Küsschens? Das ja rein gar nichts mit dem Bussi-Bussi bestimmter bayerischer Schickeria-Kreise zu tun hat. Rein historisch gesehen haben schon die Römer wild geküsst. Die französische Bezeichnung baiser, Kuss, und seine Kurzform bise, Küsschen, stammen aus dem Lateinischen basium, Kuss, zum Gruß. Mit Ausbruch der Schwarzen Pest war Schluss mit Kuss. Wiederbelebt wurde das im Vergleich zum Händeschütteln durchaus hygienischere Küsschen dann mit der französischen Revolution als Begrüßung auf Augenhöhe von gleich zu gleich. Egalité, Fraternité und Liberté. Richtig küssen ist im Übrigen gar nicht so einfach. Wer seine Lippen auf die Wange des Gegenübers drückt, outet sich als unkultivierter Nicht-Franzose oder als Trump. Dieser Kontakt ist strikt verboten. Was zählt, ist mühelose Leichtigkeit, grazile Eleganz. Der Wangenkuss ist in Wahrheit ein Luftkuss und damit so French.
Das berichtet aus Frankreich unsere Korrespondentin Barbara Kostolnik. Mag sein, dass Emmanuel Macron grazile Eleganz an den Tag gelegt hat, als er seinen amerikanischen Kollegen Donald Trump mit zwei angedeuteten Wangenküssen rechts und links begrüßte. Von müheloser Leichtigkeit kann allerdings weniger die Rede sein, denn zuvor hatte Macron seinen amerikanischen Kollegen die Hand auf die Schulter legen und ihn zu sich heranziehen müssen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb dazu heute über Macron: Jetzt hat er Trump zu der aus amerikanischer Männersicht abscheulichen Begrüßung Grüßungsküsserei unter Männern genötigt. Bastian Hermisson leitet in Washington das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung, einer Stiftung, die der Partei Bündnis 90 Die Grünen nahesteht. Guten Abend.
Bonsoir, guten Abend, Herr Glab.
Bonsoir. Begrüßungsküsse für den amerikanischen Präsidenten von einem männlichen Staatsgast. Grenzt das im politischen Washington an Nötigung?
Es ist auf jeden Fall in Washington äußerst ungewöhnlich, erst recht unter Männern. Wie generell in den USA körperliche Nähe zwischen Männern deutlich seltener als in Europa öffentlich anzutreffen ist. Und deswegen wurden die Küsschen hier durchaus beachtet in den amerikanischen Medien und überwiegend schmunzeln positiv kommentiert. Es wurde ja im Anspieler bereits Trumps Händedruck erwähnt. Dafür ist er bekannt. Normalerweise zieht er sein Gegenüber mit der Hand kraftvoll zu sich herüber und versucht, das so aus der Balance zu bringen. Und dieses Händeschütteln hat immer was von einem männlichen Machtkampf, ja, fast von einem Hahnenkampf. Macron hat diese Erfahrung selbst mehrmals schon gemacht und hat diesmal anscheinend bewusst deswegen den Kuss gewählt, um in der Tat Trump zu entwaffnen, ein Stück weit zu überrumpeln und aus der Balance zu bringen. Aber er hat es gleichzeitig gepaart mit einer solchen Charmoffensive, dass Trump sich darauf eingelassen hat.
Inzwischen hat sich Trump allerdings, wenn man das so deuten will, für den Kussüberfall revanchiert. Er hat bei einem weiteren gemeinsamen Auftritt seinem Gast ein paar Haarschuppen vom Anzug gefegt und das auch noch laut angekündigt und kommentiert. Ist damit aus Sicht der Beobachter der Spielstand wieder ausgeglichen bei diesem öffentlichen Austausch von Intimitäten?
Ja, die beiden haben an mehreren Stellen jetzt körperlich weiter geplänkelt die letzten Tage. Auch bei der gemeinsamen Pressekonferenz gestern gab es ein angedeutetes Küsschen von Trumps Seite. Viel Händchen halten, Augenzwinkern. Macron hat ihm auch mal wieder die Hand auf die Schulter gelegt. Bei Trump wirkt das immer etwas unbeholfen und unfreiwillig komisch, weil er eigentlich männlichere aus seiner Sicht Formen wie Abklatschen oder ein Händedruck wie so ein Armdrücken bevorzugt. Aber offensichtlich hat Macron sein Vertrauen so weit gewonnen, dass Trump das in diesem Fall in der Tat mittlerweile mitgespielt hat und sich auch ein Stück weit einen Spaß draus gemacht hat.
Viele haben ja inzwischen den Eindruck gewonnen, dass Donald Trump Außenpolitik in erster Linie auf der Grundlage von persönlichen Zu- oder Abneigungen macht. Und viele sagen nun, Macron hat das erkannt und versucht nur mit voller Absicht auf dieser emotionalen Ebene an Trump heranzukommen. Wie sehen Sie das?
In der Tat ist Donald Trump instinkt- und emotionsgetrieben und vor dem Hintergrund versucht Macron offenbar eine kumpelhafte Männerfreundschaft mit ihm zu etablieren. Bei Frauen würde das ja nie so funktionieren. Donald Trump hat bekanntermaßen ein Problem mit Frauen, die für ihn eher Objekte sind. Jetzt stehen ja auch wieder Vorwürfe von Missbrauch und sexueller Belästigung im Raum. Und Macron versucht es deswegen über die männerkumpelhafte Schiene. Ich muss sagen, ich hatte aber auch noch eine andere Assoziation bei dem Küsschen, denn jetzt politischer James Comey, der ehemalige FBI-Direktor, hat Trump gerade erst mit einem Mafia-Boss verglichen. Und in der Mafia ist es ja üblich, dass sich Männer als Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung auf die Wange küssen. Das schwang für mich da auch mit, so gewissermaßen eine Begegnung mit dem Paten. Und an der Stelle ist dann schon die Frage, ob Macron diese emotionale Ebene jetzt für sich nutzen kann, um Trump politisch auf seine Seite zu ziehen. Oder ob er nicht letztlich durch diese extreme Nähe mit moralisch korrumpiert wird. Also es ist da schon ein schmaler Grat zwischen, ich sag mal, taktischer Schmeichelei und politischem Opportunismus.
Haben Sie denn schon eine Einschätzung dazu gewonnen, wie sich das weiterentwickeln wird? Ob die Charmoffensive von Macron samt Küsschen verfangen wird bei Trump?
Derzeit ist der Stand, dass Macron erstmal ohne feste Zusagen von Trump wieder zurück nach Europa fliegt. Er hat eine ganze Reihe von wirklich schwierigen politischen Themen auf der Agenda gehabt, das iranische Atomabkommen an erster Stelle, die Frage der Handelspolitik, auch die Frage der Klimapolitik. Wenn Macron tatsächlich Trump zu Zugeständnissen bewegen kann durch seine Charmoffensive, dann hat er es natürlich geschickt gemacht, aber das ist aus meiner Sicht wirklich noch eine offene Frage. Und es hat natürlich auch Nebeneffekte, denn Wer eine Männerfreundschaft mit Trump anstrebt, der ja systematisch demokratische Normen bricht in diesem Land, und wer sein Ego streichelt, der riskiert auch, ihn weiter zu bestärken und verschafft ihm natürlich auch zusätzliche Legitimation. Und da machen sich solche Bilder der Harmonie, wie jetzt aus Washington dieser Tage, gut. Das ist ein Stück weit auch ein demokratischer Ritterschlag für Trump innenpolitisch. Und das in der Situation, wo man schon die Frage stellen kann, wenn Macron nachher ohne große Ergebnisse nach Hause fährt, was hat das gebracht, oder ist das ein riskantes Spiel, das auch nach hinten losgehen kann?
Nun wird Ende der Woche auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Washington reisen und Trump treffen. Sie wird sich sicherlich mal mit Macron vorher nochmal austauschen. Es wäre natürlich sehr eher überraschend, wenn der Besuch von Angela Merkel so ähnlich ausfallen würde wie der von Emmanuel Macron. Könnte es da zu einer Aufgabenrollenverteilung kommen zwischen Macron und Merkel, dass jeder so sozusagen seine eigenen Methoden da probiert, die sich dann im Idealfall gut ergänzen?
Macron und Merkel haben sich ja im Vorfeld des Gipfels auch sich begegnet und haben sich abgesprochen. Ich denke, das ist tatsächlich die wichtigste Punkt, ist, dass die Europäer nicht versuchen, in einen Beliebtheitswettbewerb in Washington einzutreten und sich im Zweifel gegeneinander ausspielen zu lassen, sondern an einem Strang ziehen. Und internationale Politik ist letztlich kein Beliebtheitswettbewerb. Und daher finde ich die ersachliche Art der Bundeskanzlerin, am Freitag jetzt zu einem Arbeitsbesuch hierher zu kommen und pragmatisch über einzelne Themen zu sprechen, eigentlich der Situation auch angemessen. Es wäre sicher fehl am Platz, wenn sie jetzt versuchen würde, den Pomp von Macron zu duplizieren und damit die deutsch-französische Konkurrenz in den Vordergrund zu stellen.
Aber um den Preis, dass sie dann möglicherweise ja nicht so viel Einfluss auf Trump ausüben kann, wie das möglicherweise Macron kann.
Wie gesagt, auch da ist die Frage, ob die beiden stets als Europäer auftreten. Ja. Deutschland wird in Washington weiterhin geachtet und respektiert, wenn auch im Weißen Haus mit Sicherheit nicht geliebt. Liebe ist da nicht die entscheidende Währung der Politik und in den Verhandlungen aus meiner Sicht, solange das, wie gesagt, gut abgestimmt ist. Was Macron und Merkel beiden in Washington weiterhelfen würde, ist, wenn sie sich im Juni auf echte Reformschritte für die Europäische Union einigen, die Europa stärken. Letztlich ist das, was für Trump bei allen Küsschen aus meiner Sicht immer noch im Vordergrund steht, nämlich die Frage, was hat jemand mitzubringen, wie stark ist jemand? Und dafür ist vielleicht der europäische Gipfel im Juni entscheidender sogar als die Auftritte in Washington jetzt.
Bastian Hermisson, Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Vielen Dank. Kiss me, stupid. Der Kuss, unsere schärfste Waffe. Der Tag in HR2 Kultur.
Wie unvergleichlich ist die Schöne, die recht küsst. In ihren Küssen steckt, was tausend Lust erweckt. Den Mund gab die Natur uns nicht zur Sprache, nur das, was ihn süßer macht, ist, dass er küsst und lacht. Ach, überzeuge dich davon, mein Kind, durch mich, und nimm und gib im Kuss der Freudenüberfluss.
Das ist dem Dichter Friedrich von Hagedorn eingefallen, vielleicht beim Küssen, aber ganz sicher beim Verfassen seines Gedichts, der Kuss. Und es wird dem Kuss sicher weitaus gerechter als die Definition bei Wikipedia, die da lautet, ein Kuss ist ein oraler Körperkontakt mit einer Person oder einem Gegenstand. Nein, bei Friedrich von Hagedorn lesen wir, in Küssen steckt, was tausend Lust erweckt. Ann-Marlene Henning ist Sexualtherapeutin. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Liebespraxis. Und ich habe sie gefragt, was lösen Küsse in unserem Körper aus?
Oh, ja, mir fallen zwei Extreme ein. Ekel oder ich will mehr. Da kann sehr, sehr viel drin liegen. Und es kann wirklich ja geradezu widerlich sein, wenn man an den ersten Kuss denkt, wo man ja überhaupt nicht weiß, was es ist. Wogegen das aber dann später, wenn man zum Beispiel frisch verliebt ist oder ja jemanden sehr gerne mag, sehr, sehr viel daraus entstehen kann. Und auch diese Idee der Geschlechtsverkehr könnte direkt darin abgelesen werden, ist jemand gut oder schlecht. Naja. Ob ich zustimme?
Ja, sagen Sie mal.
Naja, also es hat ja viel mit Fühlen zu tun und man kann genauso ja belanglos küssen oder quasi ohne Gefühl, wie man auch so Sex haben kann, und dann ist beides schlecht. Also ich sehe das eher wie eine Kommunikation, also ein Signal setzen und der andere antwortet oder antwortet eben nicht. Und dieses Spiel ist eigentlich das Spannende.
Ist der Kuss womöglich die Berührung mit der größten Ambivalenz, weil es eben ja nicht nur diese beiden Gefühle, die Sie beschrieben haben, gibt, diese Grundgefühle, Freude oder Ekel, sondern weil es eben auch ganz viele Arten von Küssen gibt. Wangenküsse, Mund-zu-Mund-Schmatzer, ja. Die leidenschaftlichen Küsse. Haben die irgendetwas entscheidend Gemeinsames, so verschieden diese Küsse auch sein mögen?
Naja, also eine Sache, was sie nicht gemeinsam haben, wäre mir viel wichtiger. Und zwar, es gibt welche, die penetrieren und andere tun es nicht. Also das ist ja ein Riesenunterschied, wenn Küsse nur so auf der Hautoberfläche gesetzt werden oder so rechts, links neben der Backe. Oder ob eine Zunge irgendwo eindringt, sage ich jetzt vorsichtig, weil das ist eine wahre Penetration. Man lässt dann jemand in sich hinein oder eben nicht und findet das deswegen vielleicht ekelig. Das ist doch ein großer Unterschied. Da würde ich lieber zwei Kisten machen mit Küssen, die eindringen und die nicht eindringen. Und die sind sehr unterschiedlich.
Was empfinden wir Menschen eigentlich stärker? Den Kuss, den wir geben oder den Kuss, den wir bekommen?
Oh ja, das ist eigentlich eine Frage. Da finde ich, gibt es erstmal gar keine Antwort, sondern es geht mehr darum, wie der ist. Also ich kann ja selber einen Kuss geben, den ich erstmal sehr innig empfinde, weil ich so eben so ein Signal setze und der andere antwortet gar nicht. Dann war es vielleicht okay so, aber kein richtig guter Kuss. Wogegen, wenn der eine andere antwortet, wird es ja was. Aber was ist es denn? Ist das denn sein Kuss oder ihr Kuss oder meins? Der bestgefühlteste Kuss ist ja eins, wo beide mitmachen, oder?
In der Tat, ja.
Ich wage mich aus dem Fenster zu hängen und so eine absolute Aussage zu machen. Aber ja, mir fällt gerade ein, einige sehr innige, intensive Küsse können ja ohne Penetration zwischen Säuglingen, also sehr kleinen Kindern oder Kindern und Eltern stattfinden. Weil die können schon als gebende Person ja sehr innig und toll sein und der andere spielt einfach mit seinen Klötzen weiter. Also man kann ein Gefühl senden mit dem Kuss und der andere nimmt es dann an oder nicht. Aber bei den Kindern ist es so ursprünglich, dass einem das selber trotzdem sehr gefallen kann. Kennen Sie diesen merkwürdigen, sehr nassen Kuss, den man aus Versehen vielleicht von seinem kleinen Säugling kriegt? Man küsst so oder auf dem Mund, also als Eltern, also überhaupt keine sexuelle Erregung. Und der Kleine, da kommt plötzlich eine ganz nasse Zunge einem entgegen. Das ist ja auch so eine kleine Überraschung. Aber man weiß ja dann, was es ist, eben nicht sexuell, sondern was ganz anderes.
Das, was Sie beschreiben, das passt ja möglicherweise zu den Theorien, die man hat über den Ursprung des Kusses, wo das herkommt, dass es ja entweder mit dem Saugen an der Mutterbrust zu tun hat oder auch mit dem Fütterungsverhalten von Mund zu Mund. Gibt es da Erkenntnisse, die das ein oder andere belegen?
Naja, also neurologisch gesehen, also wenn man Hirne studiert und so, man kann ja sehen, wo was stattfindet. Und dieses Essen, das ist einfach ein so wichtiger Teil von uns, dass wir nicht nur Nahrung kriegen, aber auch spüren. Also dies ist ein Lebensmittel mit der Zunge, mit dem Mund, was lebensnotwendig früher war. Das ist so, man kann sagen, Reptiliengehirn. Das ist einfach so, so wichtig für uns. Und deswegen besteht vielleicht auch das Küssen noch und hat sich entwickelt.
Küsse stiften auf jeden Fall Bindungen zueinander. Der Verlobungskuss galt ja, als es ihn noch so in dieser Form gab, als verbindlich. Im Mittelalter wurden Lehnsverhältnisse, habe ich gelesen, mit einem Kuss besiegelt. Und spätestens nach dem ersten leidenschaftlichen Kuss sagt man ja nicht mehr sie zueinander. Was passiert denn im Umkehrschluss, wenn zwei Menschen einander plötzlich oder mit der Zeit seltener oder weniger herzlich küssen als zuvor? Verlieren sie dann langsam aber sicher ihre bisherige Verbindung zueinander?
Ja, das kann man nicht ganz so pauschal sagen, aber als Paartherapeutin, die ich auch bin, also ich arbeite ja mit Paaren, die hören ja merkwürdigerweise schon, also fast wie ein Symptom ist es, dass sie irgendwann aufhören zu küssen. Also positiv aufgedrückt, wenn man es macht, findet ja diese Penetration statt und diese Erregung und dieses Wir sind uns nah. So, und was ist jetzt der Grund? Hören die auf zu küssen und verlieren sie sich oder verlieren sie sich und möchten deswegen nicht küssen? Also die Kausalität ist immer schwer zu sagen, aber ich stelle einfach bei vielen fest, dass sie sich nicht mehr küssen. Wir versuchen gerade so immer, die Sexologen zu sagen, nicht der Apfel am Tag hält den Dr. Ferno, wie heißt es, an apple a day keeps the doctor away, aber der Kuss am Tag, ein Kuss am Tag, weil ja auch, es stärkt die Bindung, was ohnehin gesund ist, aber es triggert oder pusht auch das Immunsystem durch diese ganzen Bakterien, die dann ekel ausgetauscht werden, aber es macht was Gutes mit uns. Und Küssen ist deswegen sehr wichtig für ein Paar. Und wir versuchen das immer, und ich in jedem Fall auch, in Gang zu kriegen wieder, wenn es Leute nicht tun. Es kann so schnell, so leise sich rausschleichen, das Küssen.
Ist der Kuss möglicherweise die Verbindung zwischen der rein körperlichen Sexualität auf der einen Seite und der partnerschaftlichen Liebe auf der anderen, was ja erklären würde, dass Prostituierte oft ihre Freier nicht küssen wollen?
Ja, das ist sehr interessant. Das könnte tatsächlich eine gute These sein. Ob es untersucht ist, weiß ich nicht. Aber ja, ich habe mit einigen auch Prostituierten gesprochen. Es gibt tatsächlich auch einige in unserer Branche, die früher so ihr Geld verdient haben und sehr deutliche Aussagen dazu machen. Also unter Kollegen, die sagen das wirklich fast alle. Das ist zu intim und zu nah. Man kann damit eine Grenze bewahren, wenn man das nicht zulässt. Also als Prostituierte kann das sehr wichtig sein.
Küssen ist intimer als Sex.
Ja, also das würde ich behaupten. Aber es gibt unterschiedliche Meinungen. Es gibt viele Klienten, die auch sagen, also ich habe einige Klientenpaare gehabt, wo die Beziehung am Ende daran gescheitert ist, dass jemand untreu war und dass die Untreue war, ein kleiner Kuss an der Bar. Also für mich ist es auch sehr intim. Also leichter könnte ein Sexualakt stattfinden, wo es nur einfach irgendwie Sex wäre ohne Gefühle. Küssen ohne Gefühle, das ist schwieriger für mich.
An Marlene Henning, Sexualtherapeutin und Autorin des Buches Liebespraxis. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Kiss Me Stupid haben wir ihn genannt. Das ist der Titel eines Films von Billy Wilder. Und der Film, und in diesem Fall der Film an sich, ist ganz sicher jene Gattung in der Kunst, die etwas so Bewegendes wie den Kuss auch besonders bewegend zelebrieren und inszenieren kann. Und so hat mein Kollege Ulrich Sonnenschein die Aufgabe, nach unsterblichen Filmküssen zu suchen, auch mit Kusshand übernommen.
Mit der Ausnahme von Western, Kriegsfilmen und Science Fiction gibt es kaum einen Film, in dem nicht geküsst wird. Und doch ist ein Kuss nie einfach nur ein Kuss.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sign.
Bereits 1896, der Film steckte noch in den Kinderschuhen, sorgte ein Kuss für einen Aufschrei. 18 Sekunden genügten für den wohl ersten Filmskandal. Der Filmpionier Thomas Alva Edison hatte die Kussszene aus dem New Yorker Lustspiel The Widow Jones vor der Kamera nachgestellt. Was die beiden Darsteller schon unzählige Male auf der Bühne getan hatten, erzürnte die Zuschauer des Films. Man kam dem Paar zu nahe. In der Folge wurden Kussszenen reglementiert. In love with a no good gun, it must be awful. I'm sorry. Der sogenannte Hays Code galt bis in die 60er Jahre hinein und verbot exzessives und lüsternes Küssen. Nie länger als 3 Sekunden, so lautete die Faustregel. Und lass die Zunge in deinem Mund, sagte Hildegard Knef ihrem Filmpartner Karl-Heinz Böhm vor einer Kussszene in Alraune. Alfred Hitchcock aber umging die Längenbeschränkung listig, indem er Dialogpassagen einfügte. Küssen und Telefonieren gleichzeitig war kein Problem.
This is a very strange love affair. What? Maybe the fact that you don't love me.
Hello? Paris Hotel? Felling Days? T.R. Devlin. Any messages for me? When I don't love you, I'll let you know.
Natürlich war auch die sogenannte Rassenmischung verboten, der Kuss zwischen weißen und schwarzen Darstellern, was in Rate mal, wer zum Essen kommt, dazu führte, dass Regisseur Stanley Kramer den einzigen Kuss zwischen Sidney Poitier und Catherine Newton als Reflexion in einem Autorückspiegel versteckte. In Robert Rossens Hollywood-Drama Heiße Erde küssen sich Harry Belafonte und Joan Fontaine leidenschaftlich. Der Film galt wegen seiner unverblümten Darstellung von Rassenmischung als Beleidigung der Moral und wurde in mehreren US-Bundesstaaten verboten.
Das geht nur uns beide was an.
Es dauerte noch ziemlich lange, bis ein weiteres Tabu fiel. Erst mit Ang Lees Brokeback Mountain kam der Kuss zwischen zwei Männern im Mainstream-Kino an. Doch selbstverständlich war das noch lange nicht.
Es könnte immer so sein. Genauso, genauso wie jetzt.
Wenn das hier irgendwann mal rauskommt. Sind wir geliefert.
Als sich 1977 Ernst Hannawald und Jürgen Prochnow in Wolfgang Petersens Drama Die Konsequenz küssten, schaltete sich der Bayerische Rundfunk aus dem gemeinsamen Programm der ARD aus. Einzigartig ist der Kuss zwischen dem jungen Harold und der lebensfrohen Greisin Maud, die mehr als ein halbes Jahrhundert voneinander trennte, der zwischen Assia Argento und einem Fisch in Das Stendhal-Syndrom und der zwischen Nicole Kidman und einem Kind in Birth von Jonathan Glazer. Ebenso wie der Todeskuss zwischen Michael Corleone und seinem Bruder Fredo in Der Pate Teil 2.
Don't make a big thing about it. I know it was you, Fredo. You broke my heart.
Liebesgeschichten über soziale Grenzen hinweg bilden die Basis vieler Filme, wie Titanic mit der berühmten Bugszene. Zwei Frauen küssen sich ganz unbeeindruckt in David Lynchs Mulholland Drive. In Die Zeit, die bleibt von François Ozon küsst eine Frau zwei Männer und in Woody Allens Vicky Cristina Barcelona ein Mann zwei Frauen.
I'd like to invite you both to spend the weekend. We'll eat well, we'll drink good wine, we'll make love.
Who exactly is going to make love?
Hopefully the three of us.
Doch der Film, der dem Filmkuss zu einzigartiger Prominenz verhalf, ist Giuseppe Tornatores Cinema Paradiso. Immer wenn ein Filmkuss droht, greift Padre Adelfio zur Glocke. Schnitt. Aber Philippe Noiret bewahrt all die verbotenen Küsse auf und klebt sie zusammen. So endet Cinema Paradiso mit der Vorführung dieser Filmrolle. Einer Hommage an das unverzichtbare Detail der Filmgeschichte, den Kuss.
Aber auch im Film wäre das Küssen undenkbar ohne Leute, die es tun. Ohne die Schauspielerinnen und Schauspieler. Ob im Film, im Fernsehen oder im Theater, wer in andere Rollen schlüpft, muss immer wieder von Berufswegen in aller Öffentlichkeit Menschen küssen, die er oder sie normalerweise nicht einmal privat küssen würde in der Regel. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Schauspieler Peter Knack gesprochen und ich habe ihn gefragt, können Sie sich an Ihr erstes Mal, an Ihren ersten Bühnenkuss erinnern?
Ja, sehr gut sogar. Der erste Bühnenkuss, den ich mit einer älteren Kollegin ausgetauscht habe, war wirklich ein besonderes Aha-Erlebnis, weil ich dann nach diesem Kuss plötzlich einen Pfefferminzbonbon in meinem Mund hatte, den ich vorher noch nicht in meinem Mund hatte. Aber den habe ich dann, ohne dass es jemand gemerkt hat, einfach großzügig und sehr elegant runtergeschluckt. Das war mein erster Bühnenkuss.
Das hätte natürlich auch eine Aufforderung sein können von der Kollegin, dass sie selber auch was für frischen Atem tun sollen. Macht man das unter Schauspielern, dass man sich das zu verstehen gibt, dass man es dem anderen da in dem Punkt nicht schwerer macht als nötig?
Ach, eigentlich nicht. Also ich würde mal sagen, ich versuche Knoblauch zu vermeiden, wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag eine Kollegin oder einen Kollegen manchmal ja auch küssen muss. Und so, das mache ich. Das sind aber so Vorgehensweisen. Ich glaube, da ja Küssen sehr viel auch mit Riechen zu tun hat, versteht sich das eigentlich von selbst.
Ist Küssen auf der Bühne etwas gewesen oder ist es noch, was Ihnen schwerfällt, was Sie trainieren müssen, dass es Ihnen dann leicht über die Lippen geht?
Also auf der Bühne ist es ja noch was Besonderes, weil auf der Bühne findet ja etwas statt, was wir jetzt bei uns hier in Wien im Burgtheater in der Regel 8 Wochen lang geprobt haben. Und ich weiß, dass wir in den Proben eigentlich dann immer wissen, wir lassen eigentlich diese Kussstelle ganz gerne mal oft aus, weil wir wissen, da küssen wir uns, das sagen wir dann, ja, da küssen wir uns dann. Das hält man sich, weil es doch ein sehr, sehr besonderer Vorgang ist, dann doch für die Bühnenproben beziehungsweise für die Vorstellungen auf. Also insofern hat das Küssen schon was weiterhin Besonderes und Kostbares, sicherlich.
Gehört also nicht einfach zum Handwerk?
Nein, es ist immer wieder eine große Herausforderung, denke ich mal. Und wenn man sich Kollegen anschaut, irgendwie aus den 50er, 40er Jahren und so, gab es ja auch gewisse Techniken, das Küssen so, will ich mal sagen, so steril wie möglich zu veranstalten, damit man nicht das Gefühl hat, dass mit dem Küssen eventuell sogar sowas wie eine Erotik oder, ich kann nicht von Sex sprechen, irgendwie aufkommen könnte.
Das scheint heute anders zu sein, wenn Sie das in die Vergangenheit verbannen, was Sie gerade beschreiben. Welche Rolle spielt es für Sie, welches Verhältnis Sie zum Bühnenpartner, zur Bühnenpartnerin haben? Ist Sympathie da eher förderlich oder eher hinderlich?
Ich würde mal sagen, es kommt immer darauf an, in welchem Verhältnis ich zu diesem Bühnenpartner oder Bühnenpartnerin stehe. Also manchmal ist es ja sehr oft so, oder ich kann mir auch sehr gut vorstellen, manchmal Kolleginnen zu küssen, die ich natürlich dann im Privatleben vielleicht niemals küssen würde, die ich aber trotzdem wahnsinnig, wahnsinnig sympathisch finde. Aber das ist ganz unterschiedlich und man macht ja auf der Bühne eh grundsätzlich viele Sachen mit Menschen, die man eigentlich nicht so sehr kennt, auf denen, mit denen man aber dann plötzlich Familie spielt oder Liebespaar spielt oder Feindschaften aushandelt. Insofern ist das Küssen eigentlich das, was sonst auch, was der Schauspieler versucht, auf der Bühne darzustellen, irgendwie eine ebenso große Herausforderung irgendwie darstellt. Aber ich muss ja sagen, wenn wir uns mit unseren Kollegen so oft küssen würden, ich weiß nicht, also regelmäßig küssen würden, wäre das auch ganz wunderbar, weil sich ja, glaube ich, die Immunsysteme, das weiß ich zumindest aus meiner Vorbereitung für einen Kussforscher, den ich mal gespielt habe, wenn wir uns regelmäßig küssen, dann können sich unsere Immunsysteme etwas angleichen. Das ist ja ganz toll, wenn man mal irgendeine Niere braucht, dann kann man den Kollegen fragen, ob er ihnen eine vielleicht spenden könnte.
Auf den Kussforscher, den Sie gespielt haben in dem Film Das rote Zimmer von Rudolf Thurmé vor einigen Jahren, da wollte ich auf jeden Fall natürlich noch kommen. Wie haben Sie sich denn auf diese Rolle vorbereitet?
Ehrlich gesagt, gar nicht. So wie auf alle anderen Rollen ich eigentlich auch mich relativ wenig vorbereite und dann schaue, was dann irgendwie in der Arbeit selber passiert, beziehungsweise was die Regisseure dazu sagen und so weiter. Wobei ich sagen muss, bei dem Kussforscher, ich wusste es nicht, dass es Kussforschung gibt. Mir war das nicht bekannt, dass es die Filmatologie gibt. Deswegen habe ich mich vielleicht etwas, also die eine oder andere Literatur irgendwie zu mir geführt. Und naja, ich muss sagen, also die Vorstellung, dass wir beim Küssen 80 Millionen Bakterien, das habe ich zum Beispiel damals gelesen, 80 Millionen Bakterien irgendwie austauschen bei einem 10 Sekunden dauernden Kuss, ist schon eine besondere Leistung.
Der Kussforscher in dem Film wird dann selbst zum Kussobjekt zweier Frauen. Haben Sie durch diesen Film und seine Entstehung etwas Neues über das Küssen gelernt? Etwas, was Ihnen seitdem einerseits im Leben, andererseits auf der Bühne weitergeholfen hat?
Nein, außer, dass ich grundsätzlich sehr gerne küsse. Das habe ich aber vorher, glaube ich, auch schon getan. Und ich habe bei der Gelegenheit erfahren, dass man, wenn man eine Minute lang küsst, 6 bis 7 Kalorien verbraucht.
Wenn Sie sagen, Sie küssen grundsätzlich gerne, da werden Sie wahrscheinlich nicht alleine mit dieser Haltung. Grundsätzlich küsst man aber doch entweder lieber Frauen oder lieber Männer. Macht das für Sie einen Unterschied auf der Bühne, wo Sie ja durchaus in die Verlegenheit kommen, Männer oder auch Frauen zu küssen gleichermaßen?
Nein, überhaupt gar nicht. Gar nicht. Es ist eigentlich vollkommen egal. Ich finde es, also Sie haben vollkommen recht, es ist eigentlich so gang und gäbe. Ich habe allerdings in der Vorbereitung für meinen Kursforscher auch von einem Inselvolk irgendwo in dem Salmonensee, glaube ich, leben die, gelesen. Die küssen sich gar nicht, die knappern sich die Wimpern ab stattdessen. Finde ich auch eine interessante Alternative.
Wäre dann vielleicht auch mal eine schauspielerische Herausforderung, nicht? Sie arbeiten ja mit falschen Wimpern beim Theater.
Absolut, ja. Ja, genau. Ich sehe schon die Kunstwimpern irgendwie, dass also der Markt für Kunstwimpern irgendwie einen wahnsinnigen Buben wahrscheinlich bekommen würde.
Der Schauspieler Peter Knag über das Küssen auf der Bühne und vor der Kamera. Und von ihm haben wir gerade auch gehört, wie ein Kussforscher im wissenschaftlichen Altgriechisch genannt wird, nämlich Philematologe. Aber Philematologen gibt es nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch unter den Poeten. Den nächsten Beweis dafür hören wir jetzt in einem Gedicht von Otto Julius Bierbaum.
Die Luft ist wie voll Geigen. Von allen Blütenzweigen das weiße Wunder schneit. Der Frühling tobt im Blute. Zu allem Übermute ist jetzt die allerbeste Zeit. Komm her und lass dich küssen. Du wirst es dulden müssen, dass dich mein Arm umschlingt. Es geht durch alles Leben ein Pochen und ein Beben. Das rote Blut, es singt, es singt.
Komm her und lass dich küssen. Der Titel dieses Gedichts von Otto Julius Bierbaum war wohl sinngemäß auch die Devise von Emmanuel Macron, als er seinen Gastgeber Donald Trump zur Begrüßung andeutungsweise nacheinander auf beide Wangen küsste. Diese unheimliche Begegnung der küssenden Art hat uns dazu veranlasst, diesen Tag in HR2 Kultur dem Kuss zu widmen, und zwar gerade auch dem Kuss als einem politischen Instrument auf diplomatischer Bühne. Jürgen Werth hat als langjähriger Botschafter der Bundesrepublik Deutschland viele Staatsbesuche miterlebt und er war ebenfalls viele Jahre lang im Bundeskanzleramt zuständig für die Vorbereitung von Staatsbesuchen, und zwar unter den Bundeskanzlern Helmut Kohl und Gerhard Schröder. Ich habe ihn gefragt, gehört zur Vorbereitung von Staatsbesuchen auch eine Diskussion darüber, ob und wenn ja, wie Gastgeber und Gast einander küssen sollen?
Ja, aber sicher. Also die Art und Weise, wie sich Politiker begrüßen, hat ja erstmal etwas Persönliches. Aber oft genug auch etwas Symbolisches. Also so der sozialistische Bruderkuss, das war eine Tradition, die uns fremd war und die man politisch verortet hat seinerzeit. Also Brezhnev küsste Honecker, aber nicht Brandt, das wäre undenkbar gewesen. Also wenn ein deutscher Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin ins Ausland reist, dann weiß man ja, wer sie oder ihn wo begrüßt, welche Traditionen in diesem Land eine Rolle spielen, und danach richtet man sich. Überraschungen sind da eigentlich nicht so etwas, auf das man sich gerne einstellt.
Sind es denn nur landeskundliche Bräuche, auf die man da Rücksicht nimmt? Ich könnte mir vorstellen, es geht auch eigentlich auch darum, welche Nähe man zu seinem Gast bzw. Gastgeber demonstrieren möchte. Und da müsste man natürlich auch erstmal ein bisschen ausloten, wie ist denn das beiderseitige Verhältnis. Von deutscher Seite aus betrachtet wird man das wissen, aber man muss ja erstmal ausloten, wie offen ist die Gegenseite, sage ich mal, für so etwas wie einen Begrüßungskuss.
Ja, aber das weiß man ja im Prinzip, weil eine körperliche Berührung ist ja immer so ein Element der Vertrautheit. Also da muss ein Politiker schon sehr sorgfältig abwägen, was das jetzt bedeuten soll. Will er damit etwas aussagen, was vielleicht von der anderen Seite überhaupt nicht verstanden wird? Also es darf gar nicht die Vermutung aufkommen, dass nur eine Seite diese Art der Begrüßung bevorzugt. Das wäre peinlich.
Wie stellen Sie das sicher?
Man kennt sich ja. Das heißt, die Politiker sehen sich ja häufig genug und so weiter. Und da gibt es eben dieses Element der Vertrautheit. Das entwickelt sich aber manchmal auch. Das ist ja nicht von vornherein vorhanden. Also da fallen einem wirklich ein paar gute Beispiele ein. Beispiel Nummer 1, was ich so habe, ist, Frau Merkel hat ja im Wahlkampf seinerzeit sich sehr für Herrn Sarkozy stark gemacht. Dann wurde aber Herr Hollande gewählt. Naja, und die ersten Begegnungen in dieser doch sehr intimen deutsch-französischen Partnerschaft mit Hollande waren natürlich etwas verkrampft. Da musste sich erst etwas aufbauen, damit, sagen wir mal, diese Ressentiments, die vielleicht bei Hollande eine Rolle gespielt haben, warum hat die sich nicht neutral verhalten, das musste abgebaut werden. Übrigens, Ähnliches gab es auch mit Obama. Sie werden sich erinnern, dass Obama im Wahlkampf, in seinem ersten Wahlkampf, wollte eine Rede vor dem Brandenburger Tor halten. Das hat Frau Merkel ihm verweigert. Auch das war am Anfang im Verhältnis Obama-Merkel sicher so ein kleines Element nach dem Motto, ist die eigentlich auf meiner Seite? Auch das hat sich dann im Laufe der Zeit sehr stabilisiert und ist umgeschlagen in die sehr positive Richtung. Also ich glaube, mit so einem Kuss, den man vor laufender Kamera, und da geschieht ja alles vor laufender Kamera, da muss man sehr sorgfältig mit umgehen und genau wissen, was man da tut. Und man darf, der eine oder die eine darf den anderen nicht in Verlegenheit bringen.
Da muss man natürlich dann, gerade wenn sich so ein Verhältnis erstmal entwickeln muss, muss man dann wahrscheinlich auch den richtigen Moment erwischen, ab der wievielten Begegnung dann geküsst werden darf, ne? Oder?
Ja, also nun sind unsere Politiker alle keine Anfänger, das wissen die dann auch schon. Aber da kann ich Ihnen wirklich sagen, das wird protokollarisch nicht abgesprochen. Das ist also eine spontane Geste, die beide Seiten intuitiv erfassen müssen. Das ist also nicht etwas, was man ganz auf dem Reißbrett plant. Das kommt nicht vor.
Wie ist es denn umgekehrt, wenn sich ein Verhältnis zwischen zwei Politikern abkühlt? Werden dann die öffentlichen Intimitäten auch schon mal auf einen bloßen Händedruck zurückgefahren?
Absolut und selbstverständlich. Auch da Beispiel. Merkel und Putin waren mal über längere Zeit sehr vertraut miteinander und das hat sich auch in der Art und Weise der Begrüßung der beiden nach außen dargestellt. Die Zeiten sind vorbei. Wenn heute Frau Merkel Herrn Putin trifft, dann gibt es einen, ich möchte fast sagen, kalten Händedruck, nicht mehr. Wohingegen, das muss man auch wieder sehen, wenn Herr Schröder, der nun nicht mehr im Amt ist, aber wenn der Herrn Putin trifft, und das wird auch dann vor Kameras aufgenommen, dann umarmt er ihn. Er küsst ihn nicht, aber umarmt ihn. Also damit zeigt er, meine Distanz zu Putin ist im Prinzip nicht vorhanden, aber ich bin auf seiner Seite. Das sind schon sehr, sehr deutliche, symbolische Elemente, die da eine Rolle spielen.
Sie erwähnen, dass Schröder und Putin bei aller herzlicher Verbundenheit einander nicht küssen in der Regel. Öffentliche Küsse zwischen Männern sind in der Tat wahrscheinlich immer noch etwas gewöhnungsbedürftiger als Küsse zwischen Frauen oder Küsse zwischen Mann und Frau. Heißt das für die Bundeskanzlerin oder auch für die britische Premierministerin, dass sie anders als ihre männlichen Kollegen eigentlich immer damit rechnen müssen, geküsst zu werden bzw. küssen zu müssen?
Das ist richtig, aber mir fiele zum Beispiel ein, man kann sich nicht vorstellen, dass Herr Erdogan Frau Merkel küsst. Ich glaube, das fällt uns beiden schwer, da dieses Bild vor Augen zu haben. Also ich glaube, da würde Frau Merkel, die auch eine sehr klare, auch in ihrer Körpersprache sehr deutliche Art und Weise hat, wie sie mit ihrem Partner umgeht, ich glaube, das würde sie mit aller Macht verhindern wollen. Aber Herr Erdogan käme auch gar nicht auf die Idee. Also nein, da gibt es schon klare nach außen Darstellungselemente, die man nicht übersehen kann.
Jürgen Werth, ehemaliger deutscher Botschafter und viele Jahre lang im Bundeskanzleramt zuständig für die Vorbereitung von Staatsbesuchen und damit auch für die Frage, welche Rolle dabei Begrüßungsküsse spielen können. Vielen Dank. Zu Beginn unseres Gesprächs hat Herr Werth ja bereits vom sozialistischen Bruderkuss gesprochen, den zum Beispiel Leonid Brezhnev und Erich Honecker 1979 ausgetauscht haben, als sie beide noch an der Spitze von Sowjetunion bzw. DDR standen. Und diese Spur wollen wir jetzt noch ein wenig weiterverfolgen. Wir haben nämlich den Kollegen Mario Scala gebeten, uns mehr zu erzählen über den sozialistischen Bruderkuss und über seine Gründe und Abgründe.
Ob Brezhnev und Honecker an Friedrich Schiller gedacht haben, als sie sich wie ein Liebespaar in den Armen lagen und sich den legendären Bruderkuss aufdrückten? In diesem Moment wohl nicht, aber die Brüderlichkeit der Französischen Revolution, die Schiller in seiner Ode an die Freude so genial vorwegnahm, könnte ihnen bewusst gewesen sein. Alle Menschen werden Brüder, wollten die zwei führenden Parteikader ausdrücken, sofern sie aufrechte Kommunisten sind und die Völkerfreundschaft ernst meinen. In den 60er Jahren erwischte Brezhnev einmal den tschechischen Reformpolitiker Alexander Dubček. Und wieder hieß es, Umarmung, Kuss, ein trautes Paar. Wenig später wurde Dubček auf Betreiben des Russen aus der Partei ausgeschlossen und musste in Bratislava als Beschaffungsinspektor der Forstverwaltung Strafarbeit leisten. Ob Brezhnev schon beim Bruderkuss dachte, warte nur, mein Lieber, dir setze ich noch die Hörner auf und dann ab in den Wald? Honecker und Gorbatschow wurden ebenfalls tätig, aber bei ihnen klappte es schon nicht mehr. Bei Honecker und Brezhnev, so wie es der Fotograf Regis Bossu 1979 in Ost-Berlin aufnahm, war es noch ein richtiger Schmatz. Ein Liebespaar, traulich vereint, nichts konnte die sozialistischen Brüder trennen. Aber als sich Mitte der 80er Jahre Honecker und Gorbatschow in die Arme fielen und zum Bruderkuss ansetzten, trafen sich die Lippen nicht mehr und es ging deutlich daneben. Als trautes Paar waren der Altkader Honecker und der Reformer Gorbatschow so überzeugend wie ein Paar hungriger Piranhas. Der sozialistische Bruderkuss hatte nie etwas Homoerotisches. Wenn zwei verdiente Parteifunktionäre sich in die Arme fallen, sollte das die innige Verbundenheit der Völker belegen. Das Höchste und das Intime fallen zusammen. Die große weltgeschichtliche Mission von Frieden und Sozialismus und die innige persönliche Geste. Doch das Pathos dieser Geste war von Anfang an verlogen. Hinter den Kulissen überlegte jeder nur, ob der andere auf Parteilinie liegt und wenn nicht, wie man ihn loswerden kann. Der Beschaffungsinspekteur der Forstverwaltung Bratislava, Alexander Dubček, dürfte noch froh über seinen neuen Job gewesen sein und gedacht haben, besser Bratislava als Sibirien. Nach dem Untergang des Staatssozialismus nahm der Moskauer Maler Dmitri Vrubel den Brezhnev-Honecker-Schmatz wieder auf. Er sah sich in der Klemme zwischen zwei Frauen. Aber der Maler, der nicht wusste, was er tun sollte, malte das Foto als Graffito auf die Berliner Mauer und schrieb darunter: Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben. Nach dem Fall der Mauer blieb sein Werk als Teil der Eastside Gallery erhalten und erlangte internationale Berühmtheit. Vielleicht sagt ja sein Graffito die Wahrheit über den Bruderkuss. Es holt ihn vom Politischen ins Private zurück und meint damit, dass eine so intime Geste nur als Teil einer realen, persönlichen Beziehung Sinn macht. Ein Kuss ist Ausdruck von Zuneigung, möglicherweise sogar tiefer Liebe. Und wo Liebe ist, lauern auch die Abgründe. So kann das Graffito samt Unterzeile also auch als Mahnung gelesen werden. Wenn das mit dem Kuss schon zwischen zwei Menschen ein Problem werden kann, wieso sollte es dann mit den Völkern besser klappen?
Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wenige Tage nachdem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Washington seinen Gastgeber und amerikanischen Amtskollegen Donald Trump mit einem angedeuteten Wangenkuss rechts und links begrüßt hat. Ob dieser Kuss dazu führen kann, dass es mit ihren Völkern besser klappt, das werden wir sehen. Aber greifen wir doch an dieser Stelle einen anderen Satz auf, den wir gerade gehört haben, dass nämlich gerade dort, wo Menschen einander aus Liebe küssen, auch besonders tiefe Abgründe lauern können. Nicht ohne Grund heißt der Tag in HR2 Kultur heute Abend Kiss Me Stupid, der Kuss unsere schärfste Waffe. Gretchen jedenfalls in Goethes Faust ist vor allem vom Kuss des Titelhelden im Sturm erobert und entwaffnet worden. Und noch bevor sie den Abgrund ahnt, in den sie stürzen wird, fühlt sie schon, dass sie den Boden unter den Füßen verloren hat. Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer, so beginnt ihre Klage am Spinnrad, die wir gleich in der musikalischen Version hören, vertont von Franz Schubert. Und während Gretchen nach Faust Ausschau hält und nur Sinn für seinen Gang, seine Gestalt, sein Lächeln, seine Augen, seine Rede und eben seinen Kuss hat, achten Sie doch bitte mal darauf, wie sich das Klavier in die Rolle des Spinnrads versetzt und an welchem Punkt es dann aus der Rolle fällt. Gretchens Klage am Spinnrad, von Goethe geschrieben, von Schubert vertont. Professor Jochen Hörisch, Literaturwissenschaftler und Germanist an der Universität Mannheim. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Gabel.
Wir haben es gerade bei Schubert gehört. Genau an der Stelle, an der Gretchen vom Kuss des Geliebten spricht, hört das Klavier auf, das ständige Geräusch des Spinnrades nachzuahmen. Und im Text ist diese Stelle auch die einzige in Gretchens Klage, in der Goethe den Seufzer Ach verwendet, sein Händedruck und Ach, sein Kuss. Das heißt, Goethe und Schubert haben eindeutig den Kuss an dieser Stelle hervorheben wollen, oder?
Eindeutig. Und sie kommen damit einem alten, aus der Antike vertrauten Schema nach. Das hat nämlich gezeigt, dass der Kuss der entscheidende Umschlagpunkt ist. Das geht so auf den Kreis um die Ars Amatoria des Ovid zurück, dass man sozusagen immer 5 Stufen, Quinquilinee, der erotischen Annäherung hat. Das erste ist der Visus, der Blick, das spielt ja eine große Rolle. Zweitens ist die Allocutio, die Ansprache. Drittens dann Tactus, also die Berührung. Ach, zufälligerweise habe ich das Knie der Schönen berührt. Und dann kommt an 4. Stelle Basium, also der Kuss. Und dann entscheidet es sich, ob es mit der 5. Ebene aufhört. Das ist dann der Coitus. Und da sind eben gerade Faust und Gretchen an dieser ganz entscheidenden Stelle. Da wird geküsst, da werden die Weichen gestellt.
Dann sagt der Autor und Literaturkritiker Peter von Matt, auf Goethes Küsse folgen die Katastrophen. So schlimm?
Es ist so schlimm. Wir dürfen ja nicht eines vergessen, dass Goethe ein ganz hohes Maß an Sensibilität dafür hat, dass der Mund ein eigentümliches Organ ist. Man kann mit dem Mund sprechen, atmen, essen, trinken, küssen natürlich, aber auch beißen. Es kann Verletzungen geben, man kann verschlingen. Und der große Goethe, Opponent Kleist, hat dann ja in den vielleicht großartigsten Ausgestaltungen von Kussszenen den berühmten Vers gemacht, Küsse und Bisse, das reimt sich. Und Goethe ist schon dran an dieser kleistischen Radikalität. Ein Kuss kann tödlich sein. Er kann einem den Atem rauben, er kann einen zum Verstummen bringen. Und genau diese Erfahrung macht ja Gretchen in der Kerkerszene. Küsse mich, küsse mich, küsse mich. Und Faust verweigert das, egal was er tun würde, Gretchen küssen oder nicht küssen. Es ist eine tödliche Umarmung. Gretchen wird dran glauben müssen. Und Gretchen hat Faust die Frage gestellt, wie hast du es mit der Religion, wie hältst du es mit dem Glauben? So konkret kann man das schalten.
Es gibt auch ein anderes Liebespaar noch, Romeo und Julia, die sozusagen das Letzte, was sie sagen, hat mit Küssen zu tun. Romeos letzte Worte lauten und so, im Kusse sterb ich. Und Julia sagt, ich will deine Lippen küssen. Ach, vielleicht hängt noch ein wenig Gift dran und lässt mich an einer Labe sterben. Das wäre nun eine sehr direkte tödliche Wirkung eines Kusses. Welches Verderben kann denn literarisch betrachtet noch aus Küssen entstehen?
Es kann natürlich daraus entstehen, die Fantasie des Verschlungenwerdens. Ich bin demjenigen, der mich küsst, jetzt so verfallen, dass ich aus der Tiefe des Kusses gar nicht mehr herauskomme. Ich bin jetzt in Bann dieses Kusses. Am eindringlichsten ist das wohl in Horrortexten mit Vampirmotiven etwa gestaltet worden. Also der Kuss hat eine magische, eine mantische, mich in den Bann schlagende Kraft. Das ist dasjenige, das mich daran hindert, weiter zu sprechen, mich weiter zu ernähren, den Mund also weiter einzusetzen für andere Zwecke als den des Kusses. Es gibt so etwas wie den Totalitarismus des Kusses. Und das ist natürlich für gute Dichter, für tolle Schriftsteller ein unwiderstehliches Motiv.
Ja, sind solche Küsse, die Verderben bringen, womöglich überhaupt reizvoller für Dichter und Literaten? Von Franz Kafka stammt ja der Satz, geschriebene Küsse kommen nicht an ihren Ort, sondern werden von den Gespenstern auf dem Wege ausgetrunken. Da scheint ja die Befürchtung aus diesen Worten zu sprechen, dass literarische Schilderungen des Küssens an das Erlebnis selbst nicht heranreichen. Diese Vermutung teilen wahrscheinlich viele von uns auch. Muss man dem Kuss, wenn man ihn literarisch verwerten will, dann tatsächlich noch so eine besondere katastrophale, verderbliche Wendung geben, damit er auch literarisch interessant ist?
Ja, man muss eben kein großer Freudianer sein, um auf die Idee zu kommen, dass immer dann, wenn wir küssen und geküsst werden, frühere Küsse dem vorausgegangen sind. Wir haben dann eben in der Tat die ödipale Konstellation, dass unsere Mutter oder unser Vater uns geküsst hat. Am militantesten hat das wiederum Kleist gestaltet. In der berühmt-berüchtigten Szene der Marquise von O, wo der Vater, der seiner Tochter misstraut hat, wie ist die an ihr Kind gekommen, Skandal, ich muss die verstoßen, lechzende Küsse nach der Versöhnungsszene, und das ist eindeutig erotisch konnotiert, auf den Mund seiner Tochter bringt. Die ist also von dem russischen Offizier vergewaltigt und geküsst worden. Der Ursprungskuss aber ist der ödipale Vaterkuss. Also kein Kuss, das ist das Abgründige, ist ein wirklich origineller und originaler Kuss. Ist kein ursprünglicher Kuss, diesen Gruß, diesen Kuss der ganzen Welt. Allen Küssen sind immer schon Küsse vorweggegangen. Es war, als hätte Himmel die Erde still geküsst. Es gibt so etwas wie ontologische, theologische, primordiale, um es hochgestochen auszudrücken, Küsse, die jeden einzelnen empirischen Kuss in eine gewisse Sphäre der Abwertung hineinbringen. Und ich glaube, dass das ein Motiv ist, an dem sich tiefsinnige Dichter vom Niveau Goethes, Kleists oder Shakespeares abgearbeitet haben.
Gibt es einen Kuss, der Sie literarisch besonders beeindruckt hat, Herr Professor Hirsch?
Es ist der großartige Kuss, den Eduard und Ottilie in den Wahlverwandtschaften tauschen. Die erste und einzige freie erotische Szene zwischen der ansonsten ja absolut missglückten, aber im Missglücken großartigen und pathetischen Liebesbeziehung, die da in den Wahlverwandtschaften geschildert wird. Und diesem Kuss folgt dann eben die Szene, wo die Ottilie das ihr anvertraute Kind, Otto, in das Wasser fallen lässt und ein Buch gleich hinterher. Liberi et Libri, Kinder und Bücher. Beide kann man küssen, beide kann man lieben, beide kann man verschlingen. Und beide können sozusagen auf eine abschüssige Bahn geraten. Und Goethe war zynisch genug, dieses Motiv in aller Kälte auszuspielen. Aber der Kuss, den Eduard und Ottilie vorher getauscht haben, unter freiem Himmel, das ist die eine große Erfüllungsszene. Goethe spielt ja häufig mit dem Schema, dass das Wort Glück, auch erotisches Glück, ganz eng verwandt ist mit dem Motiv der Lücke. Der Mund ist eine Lücke, die muss man füllen, so wie andere Frauenorgane gefüllt werden. Aber müssen die Lücke gefüllt werden, muss. Und der Augenblick dieser Lückenerfüllung, das ist der Höhepunkt. Und Goethe ist zynisch und ironisch genug und analytisch genug, den Kuss auch als einen Lückenbüßer, einen glückverheißenden Lückenbüßer zu begreifen. Nirgendwo so analytisch und zugleich so pathetisch wie in den Wahlverwandtschaften. Es ist meines Erachtens der beste Kuss der Weltliteratur.
Professor Jochen Hörisch, Literaturwissenschaftler und Germanist an der Universität Mannheim. Vielen Dank. Kiss me, stupid, der Kuss, unsere schärfste Waffe. Dieses heiße Eisen haben wir heute Abend geschmiedet. Und wenn Sie das ein oder andere noch einmal hören möchten, der Tag in hr2 Kultur ist nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und ich verabschiede mich jetzt nicht mit dieser unserer schärfsten Waffe, sondern mit einem Satz vom Ringelnatz.
Gaben zwei sich einen Abschiedskuss, anscheinend zwei Freundinnen, stieg die eine in den Omnibus, und der Omnibus fuhr von hinnen. Die im Omnibus saß mir zugewandt, und ich sah, dass in ihrem Gesichte noch lange ein liebes Lächeln stand, das erzählte eine kleine Geschichte.